Wahrscheinlich gehe ich mit der Vermutung nicht fehl, dass viele von Ihnen die Krankheitsbezeichnung vegetative Dystonie aus der ärztlichen Fachsprache schon kennen oder sogar gewisse Vorstellungen davon haben, was sie zu bedeuten hat. Die Vorstellungen sind jedoch meistens recht verschwommen, ja häufig sogar ausgesprochen falsch, dennoch aber kaum ein Wunder, denn selbst unter den Ärzten ist erst in der letzten Zeit die Auseinandersetzung um den Sachverhalt, den die Diagnose vegetative Dystonie umreißen soll, einigermaßen zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Es ist wieder einmal, was auch sonst nicht selten passiert, vorzeitig ein Wort für einen Tatsachenkomplex, für eine häufig zusammen vorkommende Reihe von Beschwerden geprägt worden, ehe man eine rechte Vorstellung davon hatte, ob die sehr verschiedenartigen Krankheitserscheinungen, die man darunter zusammenfasste, überhaupt auf eine einheitliche Ursache zurückgeführt werden können. Ja, man war sich jahrelang im Unklaren, ob mit diesem Begriff überhaupt das Wesentliche des Krankheitsbildes, vegetative Dystonie, gekennzeichnet wird. Eine Vielzahl wissenschaftlicher Beobachtungen und Untersuchungen hat indessen zur Klärung lange umstrittener Fragen beigetragen. Vegetative Dystonie soll bedeuten, der Tonus, das heißt, die den jeweiligen Erfordernissen angepasste Spannungslage der vom sogenannten vegetativen Nervensystem versorgten Organe, ist gestört. Diese Störung äußert sich darin, dass die Leistung der betroffenen Organe krankhafte Abweichungen aufweist. So kann ein beliebiger Reiz mit einer über das Ziel hinausschießenden Erhöhung oder Verminderung der zu erwartenden Reaktion beantwortet werden, oder es besteht zwischen beiden eine fehlerhafte Kombination. Dabei kommt es zur Verkrampfung oder Erschlaffung etwa der Blutgefäße, der Bronchien, des Magen-Darm-Kanals, der Gallenblase oder anderer Organe mit glatter Muskulatur. Bezeichnend ist, dass bei der vegetativen Dystonie, zumindest anfänglich, nicht etwa die einzelnen Organe selbst krankhafte strukturelle Veränderungen zeigen, sondern nur ihre Arbeitsweise, also ihre Funktion, von der Norm abweicht. Deshalb spricht man bei der vegetativen Dystonie auch so häufig von funktionellen Störungen oder Beschwerden, die organisch nicht fassbar sind. Das vegetative Nervensystem, dessen Funktion im Gegensatz zu anderen Bereichen des zentralen und peripheren Nervensystems nicht dem Einfluss unseres Willens unterliegt, verändert jedoch nicht nur den Spannungszustand der unwillkürlichen glatten Muskulatur der inneren Organe, sondern beeinflusst auch die Drüsen mit innerer und äußerer Sekretion, die Herztätigkeit und den Stoffwechsel, um nur die wichtigsten Aufgaben zu nennen. Das vegetative Nervensystem ist also mit jeder Körperpartie auf das engste verbunden. Es reicht in jedes Organ bis in die feinsten Strukturen des lebendigen Gewebes hinein. Eine Dystonie im Bereiche des vegetativen Systems kann daher im gesamten Körper zu Störungen und Beschwerden führen, vom Scheitel bis zur Sohle. So zum Beispiel zu Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Schulterschmerzen, Herzklopfen und Herzstechen, Atembeklemmung, Magenverstimmung, Darmkrämpfen, Blasenstörungen, Schwindel, Blutdruckabweichungen nach oben und unten, kalten und heißen Händen, Erröten oder Erblassen, Überfunktion der Schilddrüse, Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse. Kurz, es gibt praktisch keine Stelle des Körpers, wo nicht solche über das vegetative System vermittelten Störungen auftreten können. In der Praxis sieht das so aus, dass sich derartige vegetativ bedingte Störungen meist nicht gleichzeitig überall, sondern an diesem oder jenem Organ oder Organsystem in besonderem Maße bemerkbar machen. Man spricht dann auch von Kreislaufstörungen, Blutunterdruck, einem chronischen Reizmagen, Darmverkrampfungen, nervösen Herzstörungen und so weiter. Liegt denn nun, wie es die Diagnose vermuten lässt, die Ursache aller dieser vielfältigen Symptome in einer teilweisen oder allgemeinen Erkrankung des vegetativen Nervensystems selbst? Nun, Es gibt seltene Fälle einer anatomisch nachweisbaren Erkrankung vegetativ nervöser Zentren oder Umschaltstellen. Gelegentlich sehen wir auch einmal einen Patienten, dessen vegetative Beschwerden konstitutionell bedingt sind. Das heißt, auf einer anlagemäßigen Unausgeglichenheit der Arbeitsweise des vegetativen Nervensystems beruhen. Aber diese Fälle zählen, wie bereits angedeutet, zu den Seltenheiten. Im Allgemeinen hat die vegetative Dystonie, an der heute Tausende und Abertausende von Menschen, Männer und Frauen und im steigenden Maße sogar Jugendliche leiden, andere Ursachen. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass diese Ursachen ihren Ursprung nicht im vegetativen Nervensystem selbst haben, sondern in verschiedenster Art vorwiegend von außen an den Menschen herantreten. In erster Linie zählen dazu körperliche und geistige Überlastung, ungünstige soziale Einflüsse oder Verhältnisse, Lärmschädigung, Reizüberflutung, gewerbliche Giftschädigung, Genussmittelmissbrauch, wohl auch einmal Unfallfolgen oder durchgemachte Infektionskrankheiten sowie Herdinfekte, am allerhäufigsten aber unbewältigte Konflikte, Ängste und seelische Fehlentwicklungen und Fehleinstellungen, die wir unter dem Begriff der Neurosen zusammenfassen. In der außerordentlichen Vielfalt der möglichen Ursachen und in der Unmöglichkeit, aus den subjektiven und objektiven Krankheitserscheinungen auf eine bestimmte Ursache unmittelbar schließen zu können, liegt eine große Schwierigkeit und eine Quelle von Irrtümern und Missverständnissen. Besonders häufig kommt es vor, dass die Patienten in Sorge geraten, eine ernste organische Krankheit zu haben, und dass diese Befürchtung dann wieder rückwirkend dazu beiträgt, die Symptome zu fixieren oder zu verschlimmern. Häufig kommt es auch zur Entfremdung zwischen Arzt und Krankem, wenn der Arzt feststellt, er könne nichts Organisches finden. Diese Situation stellt an die Geduld, Gründlichkeit und Zeit des Arztes, aber auch an die interessierte Mitarbeit des Patienten große Anforderungen. Muss doch nicht selten die gesamte Lebensweise, das berufliche und private Milieu, ja nicht selten die Lebensgeschichte neben der breiten körperlichen Durchuntersuchung erforscht und aufgerollt werden. Vielleicht sogar gegen den inneren Widerstand des Patienten, der sich falsch beurteilt fühlt oder sich scheut, an gewisse Probleme heranzugehen, ja sich ihrer manchmal selbst nicht genügend bewusst ist. Auf jeden Fall wird sich heutzutage der verantwortungsbewusste, auf der Höhe des medizinischen Wissens stehende Arzt nicht mit der vorläufig gestellten Diagnose vegetative Dystonie begnügen, sondern er wird sich bemühen, sie durch eine auf die Ursache unmittelbar hinweisende Diagnose zu ersetzen. Also beispielsweise Kreislaufschwäche nach Virusgrippe, Koffein- oder Nikotinvergiftung bzw. chronischer Genussmittelmissbrauch, nervöse Herzbeschwerden infolge Ehekonfliktes oder Angstneurose. Und der Kranke, der sich ebenfalls auf das Niveau eines aufgeklärten Patienten des 20. Jahrhunderts hinaufgeschwungen hat, wird den Arzt bei diesen Bemühungen um eine verfeinerte Diagnose unterstützen, weil er weiß, dass ihm nur auf dieser Grundlage wirksam geholfen werden kann.